Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute hat der März begonnen, der 1.3.2023. Andreas, und irgendwie ist es aus meiner Sicht manchmal wie eine Zeitreise. Wir segeln hier mit dieser Musik in die Sendung hinein. Die Dinge entwickeln sich, wir laufen auf einen bestimmten Punkt hinzu und sind alle irgendwie miteinander verbunden.
Ja, und das tut auch wirklich gut, wenn man mal ehrlich ist. Es ist ja täglich, grüßt das Murmeltier so ein bisschen von der Atmosphäre. Aber wir kommen ja tatsächlich auch immer ein Stückchen weiter voran. Nämlich voran zur Neuordnung. Und die ist ja nun wirklich auch, ich sage mal wirklich, vor uns und auch sehr notwendig. Also in diesem Sinne erst einmal auch von mir einen guten Morgen. Wir haben einen sonnigen Tag heute zu erwarten. Der See ist heute silberglänzend. Beim letzten Mal war er tiefblau, jetzt ist er silberglänzend, immer noch Schnee. Und ich habe gerade vorgelesen, wir haben eine Schneewarnung wieder. Es werden ungefähr 25 cm Neuschnee fallen. Jetzt in den nächsten, ich denke mal, morgen geht das los. Oder heute Abend, wir werden es sehen. Naja, und dann ist es 7 Grad minus, also hier ist immer noch der knackige Winter, aber ganz viel Sonne, ehrlich gesagt, eigentlich angenehm.
Ja, also Märzenbecher haben wir hier noch nicht zu erwarten, sondern, wie du es schon gesagt hast, weiteren Schnee. Und wir werden diesen Winter auskosten, denn die letzten beiden oder sogar drei Winter waren etwas mild. Und jetzt, wie gesagt, kongruent mit der Klimaerwärmung ist es hier knackig kalt.
Ja, in Mallorca ist ja auch Klimaerwärmung, wie wir sehen. Also da scheint ja richtig der Schnee runter. Und in Kalifornien haben wir auch eine massive Klimaerwärmung, dass die Heizungen schon alle ausgefallen sind. Also ja, wir können etwas lernen. Am Freitag, für den Freitag, habe ich über das Thema Klima etwas vorbereitet.
Oh, da spitzen wir jetzt schon die Ohren und rollen mit den Augen. Wir freuen uns.
La, 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 la. Alles klar.
Ja, wir sind heute wieder in Schippenlaune. Wir nehmen uns ein bisschen gegenseitig auf die Schippe, aber man muss es auch. Also bei all diesem Wahnsinn, ich habe gerade die Bild-Zeitung aufgemacht im Internet und da heißt es, die Länder haben die Migrationspolitik satt, die Asylzahlen haben sich verdoppelt, die Regierung ist tatenlos und die Bild-Zeitung hat erfahren, dass bei einer internen Besprechung die Chefs der CDU-geführten Staatskanzleien klargemacht hätten, dass die Stimmung in den Landesregierungen am Kippen ist. Zum Beispiel hat Hessen Alarm geschlagen. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich von Januar 2022 auf Januar dieses Jahres verdoppelt. Es brauche dringend einen funktionierenden Verteilmechanismus, heißt es, um Flüchtlinge und Migranten in andere EU-Länder zu schicken. Nordrhein-Westfalen will die Flüchtlingskrise jetzt zur Chefsache machen. Die Forderung lautet Sondergipfel der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu Ostern. Und brisant dabei wird hier von der Bild-Zeitung erwähnt, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will den Kanzlergipfel gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil anfordern, der ebenfalls von der Flüchtlingspolitik der Ampel enttäuscht sein soll.
Also ich finde diese Doppelmoral immer wieder beeindruckend und ich bin wirklich jemand, der immer wieder gerne verlangen würde, dass man Heuchelei endlich mal unter Strafe stellt. Denn diese ganzen Daten sind überhaupt nicht neu. Du hast 2015 einen Artikel darüber geschrieben, einen Aufsatz, ziemlich lang, über diesen großen Plan, der dahinter steht. Das kann man heute belegen, dass das keine Verschwörungstheorie war, auch wenn es in den Medien immer noch als Verschwörungstheorie steht. Es war ganz klar zu erkennen. Und die ganzen Medien, die sich jetzt aufregen und sagen, das geht ja so alles nicht und das hat alles versagt, die haben damals ganz dezent die Klappe gehalten und haben dieses Spiel mitgespielt. Die meisten haben es gemacht, denke ich.
Nicht die Medien alleine, die Politiker. Und die haben, also in meinem Fall, nicht die Klappe gehalten, sondern mich frontal angegriffen wegen dieses Artikels. Vielleicht stellen wir den nachher mal ein, dann könnt ihr das mal nachlesen. Das wäre was fürs Wochenende, das ist ein bisschen länger, ist damals erschienen bei der Wissensmanufaktur. Den Link setze ich euch nachher mal rein. Und da habe ich mir vor allem Gedanken gemacht über die Folgen, was alles damit verbunden sein könnte, und habe auch eine Riesenliste von Politikerzitaten seit, ich glaube, den 60er Jahren gebracht zum Thema Flüchtlings-, Migranten-, Asylpolitik.
Und damit beginnt es schon, dass die Differenzierung dieser Begriffe einfach nicht stattfindet. Heute übrigens nach wie vor nicht. Wir lesen gerade einen Artikel, da steht dann irgendwas über Migranten, dann steht etwas über Asyl und dann steht da etwas über Flüchtlinge. Flüchtlinge immer noch sind klar definiert, Genfer Flüchtlingskonvention, so nennt man das. Und da kann man das nachlesen. Und man hat dann damals mehr oder weniger bewusst aus meiner Sicht, das kann man heute festlegen, anhand des großen Plans, diese ganzen Begriffe verwischt, statt exakt auseinanderzugrenzen. Und diese Asylpolitik, die wir haben, ist ja eine Politik gegen Flüchtlinge. Das ist ja eine inhumane Politik. Man erzählt, man hilft den Menschen und macht genau das Gegenteil, weil jeder kann reinkommen, der sich das leisten kann. Die Leute, die beispielsweise kommen, das sind ja nicht die Leute, die ganz arm sind, sondern das sind ja zum Großteil Leute, die es sich überhaupt leisten können, rauszukommen. Wenn wir die ganzen Jahre der syrischen Flüchtlinge dort gesehen haben, der sogenannten Einwanderer oder wie auch immer man sie dann immer verwirrt dann genannt hatte. Und das ganze Spiel ist eigentlich bekannt. Und für die wirklichen Flüchtlinge, die dieser entsprechenden auch Definition unterliegen, ist jetzt mittlerweile kein Platz mehr da. Und die Menschen selbst werden jetzt mehr oder weniger Vertriebene. Wir haben wieder Vertriebene in Deutschland. Und wenn es Rentner sind, die aus ihren alten Heimen rausgesondert werden, das ist eine Vertreibung von deutschen Rentnern im Interesse einer völlig verwirrten Politik. Und über Jahre, viele Jahre, haben die, genau genommen sogar Jahrzehnte, haben die Hofmedien diese gesamte Geschichte mitgetragen. Und auch wenn sie sich jetzt dann wie kann so etwas gehen? Dann immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Diese Doppelmoral, diese Heuchelei ist wirklich nicht leicht zu ertragen.
Also ich möchte mal hier ein paar Zahlen nennen. Im Januar diesen Jahres gingen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 29.000 Asylerstanträge ein. Letztes Jahr waren es 13.700. Die meisten Bewerber kamen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Und vor allem aus Ostdeutschland, heißt es bei Bild, kommen immer dramatischere Appelle. Brandenburgs Innenminister Stübgen warnt vor einer Überlastung von Kommunen und Landkreisen. Wörtlich sagte er im RBB, bei einem weiter derart hohen Zustrom werden wir gezwungen sein, Zelte aufzubauen, eventuell wieder Turnhallen zu schließen und dergleichen. Ja, und das ist im Prinzip auch nicht alles, denn die unerlaubten Einreisen, auch die steigen weiter. Das sind ja hier die offiziellen Asylerstanträge, aber der im Jahr 2022 ansteigende Trend bei den durch die Bundespolizei festgestellten unerlaubten Einreisen hat sich mit 7.587 Feststellungen auch im Januar 2023 fortgesetzt. Also im Januar 2021 waren 2.700 unerlaubte Einreisen registriert worden. Im Jahr 2022 waren es 4.440 und in diesem Jahr Januar sind es 7.587 gewesen. Andreas, das ist hier direkt eine Pressemitteilung von der Bundespolizei, die diese Fragen, Zahlen ja auch nicht ohne Grund veröffentlicht. Es ist eine deutliche Warnung, denn die unerlaubten Einreisen, also erstmal frage ich mich, wie man überhaupt unerlaubte Einreisen so registrieren kann. Aber was hat das in der Folge zu bedeuten?
Naja, diese Registrierungen sind natürlich nicht wirklich da, sondern das sind Schätzungen. Aber was wir hier sehen, ist die Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit. Denn wenn einer illegal einwandert, wenn einer beispielsweise, obwohl er nicht asylberechtigt ist, trotzdem hier bleiben kann, wenn er dieser Flüchtlingsdefinition nicht entspricht. Also nicht wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Rasse, sexuellen Orientierung und so weiter, tatsächlich gefährdet ist in Leib und Leben, dann entspricht er dieser Definition des Flüchtlings nicht. Dann darf der natürlich gar nicht rein. Und aus diesem Grunde ist es so, dass diese ganzen Einwanderungen, die hier stattfinden, mehr oder weniger diesem großen Plan gehorchen. Das heißt, wir sehen ganz andere Interessengelage, die da im Hintergrund stehen. Und das bedeutet nämlich die Aufgabe des deutschen Wirtschaftsstandortes, und das sind Einwanderungen ins Sozialsystem. Ich kann die Leute übrigens verstehen. Das ist keine Erklärung gegen irgendwelche Menschen, die in Deutschland ein besseres Leben erwarten. Und wir können davon ausgehen, das sind heute die Rentner, die aus ihren Seniorenheimen vertrieben werden. Wann ist denn der Punkt erreicht, wann die Privathäuser geändert werden? Dass die Menschen ausziehen müssen, weil dort eben halt entsprechende Menschen, die in die Sozialsysteme eingewandert sind, dann untergebracht werden sollen. Die bauen dann keine Zelte irgendwann mehr für den Winter, denn die Klimaerwärmung ist ja doch manchmal relativ kalt, und aus diesem Grunde werden sie irgendwann auch an die Gebäude rangehen. Das heißt, die rote Linie der Rechtsstaatlichkeit, nämlich des Bruches des Gesetzes, des Grundgesetzes, ist damit längst überschritten.
Ich möchte mal erinnern an eine Aussage aus dem Jahre 2016 von Hans-Georg Maaßen. Der war damals noch Präsident des Verfassungsschutzes. Und der hat 2016 offen zugegeben, dass man zum Beispiel auch Terrorgruppen wie den IS lange unterschätzt habe, und hat damals wörtlich gesagt, vor allem die Gefahr, dass die Terrormiliz potenzielle Attentäter als Flüchtlinge getarnt nach Deutschland einschleusen könnte, wurde bisher für wenig wahrscheinlich gehalten. Man würde, das war 2016, zum damaligen Zeitpunkt also, circa 8.650 Salafisten in Deutschland verzeichnen, die ebenfalls unter Flüchtlingen nach neuen Anhängern suchten. Und er sagte damals, die Zahl steigt praktisch täglich. Und er hat auch damals etwas gesagt, möglicherweise ist er deswegen kurze Zeit später eben nicht mehr Verfassungsschutzpräsident gewesen, das ist aber nur eine Spekulation. Er hat gesagt, dass 70% der Einreisenden, also ne, die so einen Erstantrag stellen zum Beispiel, keine gültigen Pässe vorlegen würden. 70% der täglich nach Deutschland Einreisenden, tausenden Menschen, werden demnach nur aufgrund von eigenen Angaben registriert. Und Hans-Georg Maaßen hat damals die Sorge geäußert, wörtlich, dass mögliche Gefährder zwar in den Datenbanken gespeichert seien, aber nicht erkannt würden, weil sie mit falschen Identitäten einreisen. Und ich weiß noch, wie ich elektrisiert war damals, als ich diese Nachricht gelesen habe, nur großartig, also einen Brennpunkt hat es deswegen nicht gegeben.
Nein, weil eben halt Emotionen und die zerebrale Dysfunktion vieler Menschen in führenden Positionen in der Politik mittlerweile die Geschicke gestalten und nicht mehr der logische Menschenverstand und auch nicht mehr die Rechtsstaatlichkeit, übrigens damit auch nicht mehr die Humanität, denn die Humanität wird ausgehöhlt durch eben halt widerrechtliche Änderung der Sozialsysteme von Menschen, die es eigentlich gar nicht bräuchten, sondern sich einfach nur ein besseres Leben wünschen. Das ist ja das Hauptproblem. Ein kleines Land wie Deutschland kann die Welt nicht retten, sondern geht dabei letztendlich unter und damit auch ihre Bürger, die bisher dafür gesorgt haben, mit ihrer Mehrwertschaffung überhaupt noch etwas leisten zu können.
Also wir sehen jetzt, die Länder, die Kommunen, die Gemeinden sind an ihrer Grenze. Das hatten wir ja alles schon mal 2014, 15, 16. Da sind auch alle an ihre Grenzen gekommen. Inzwischen ist das alles hier mehr oder weniger ein- und durchgefädelt worden, die vielen Zuwanderer. Aber wir wissen eben, dass seit einigen Monaten verstärkt die Zuwanderung stattfindet. Über 1,3 Millionen Migranten sind im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. Dazu kommt weit über 1 Million Ukrainer. Wir sehen jetzt, du hast es schon erwähnt, es wird jetzt überall schon gelörracht. Auch in der Schweiz übrigens fängt man damit an. Gelörracht heißt, Das ist ja das Beispiel, wo in Lörrach in einem Pflegeheim einer evangelischen Einrichtung, einer Diakonie, die alten Menschen rausgesetzt werden und die sogenannten Flüchtlinge da reingepackt werden. In diesem besagten Heim ist es schon so, Pflegeheim, dass also zwei Etagen, glaube ich, schon leergeräumt wurden, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf oder betonen darf. Aber nichts anderes empfinde ich dabei, wenn es heißt, dass die alten Menschen, die da rausgenommen werden, weinen und zusammenbrechen und ganz verzweifelt sind, während dann schon in die oberen Etagen die sogenannten Flüchtlinge einziehen.
Ja, und diese Bilder, die du zeichnest, weinende alte Menschen, die ihre Heimat verlieren jetzt in Deutschland, in den letzten Lebensmonaten oder Jahren quasi, mehr oder weniger nochmal vertrieben werden, das sind natürlich Emotionen, die man dir jetzt als rechtes Gedankengut wahrscheinlich vorwerfen wird, weil du damit natürlich Emotionen auslöst. Wenn allerdings auf der anderen Seite beispielsweise die Schicksale der Flüchtlinge oder der Einwanderer oder der Asylsuchenden und so weiter genannt werden, die übrigens wirklich genauso schlimm sind und die natürlich auch mit in die Argumentation gehören, aber das sind alles Dinge, die natürlich dann ablenken von der Sachlage, das sind eben halt die Dinge, die mit doppelter Moral gemessen werden. Ich habe so das Gefühl, dass hier so ein bisschen der Sack zugemacht wird. Man spricht momentan davon, dass noch nie so viele Einwanderer nach Europa gekommen sind, wie wir es zurzeit haben. Und mit den Einwanderern rede ich nicht von Ukrainern. Ich kenne übrigens keinen, der sagt, man sollte keine Ukrainer aufnehmen. Es geht nicht um die Ukraine, das sind Europäer. Es geht um Menschen, die aus weiteren entfernten Gebieten regelrecht eingeschleust werden. Das wissen wir doch auch alle. Und man redet ja auch übrigens immer wieder davon, um Europa eventuell einen Grenzzaun zu ziehen und Europa dicht zu machen. Und da kommt ein irgendwie so mir zumindest in den Kopf, wollen die vorher noch so viele reinholen wie irgend möglich, um dann den Grenzzaun zuzumachen? Was ist eigentlich die Prognose und die Zukunft?
Na, das ist jetzt deine Spekulation natürlich. Ich möchte mal eine Leserzuschrift, die Zuschrift einer Leserin vorlesen. Hatten wir heute auch eingestellt, aber ich möchte gerade in diesem Zusammenhang das nochmal hervorheben. Sie schreibt, zum Herauswurf der Senioren im Paul-Gerhardt-Stift in Berlin-Wedding hatte ich mir gestern viele Gedanken gemacht. Sie schreibt, dass es sie alles sehr schwer belastet, dass man so mit den Schwächsten der Gesellschaft, eben den Kindern und den Alten, umgeht. Und sie sagt, es war keine Seniorenresidenz im noblen Grunewald, im Westend oder Zehlendorf. Der Bezirk Wedding ist ein Arbeiterbezirk. Viele der alten Menschen, die dort nun den Platz räumen mussten, haben ganz sicher die zerbombte Stadt nach dem Krieg wieder aufgebaut. Sie waren Kriegskinder, haben die Bombenangriffe und Krankheiten wie Ruhr und Typhus überlebt. Sie waren mangelernährt und haben in Trümmern zwischen Leichen gespielt, beziehungsweise nach Dingen gesucht, die sich vielleicht gegen ein Brot tauschen ließen. Mein Vater ist genau eine Straße neben dem Stift aufgewachsen. Er wollte Tischler werden, war aber zu schwächlich und so weiter. Sie schildert, wie er mit wenig Geld die Kinder, die Familie ernährt hat. Und sie sagt, ich konnte ihn die letzten Jahre nicht mehr adäquat zu Hause pflegen. Er lebte auch im Wohnheim bis Corona-Aufgaben. Die Pflegekosten wurden dreimal innerhalb kurzer Zeit erhöht. Das Wenigste ist bei den Pflegekräften angekommen. Und zum Schluss reichte seine Rente nicht mehr aus. Es hat ihn fassungslos gemacht, dass er praktisch nach einem Leben voller Arbeit zum Sozialfall wurde. Und sie schreibt weiter, immerhin musste er nicht mehr lange unter den Maßnahmen im Heim leben. Er war gestürzt, lag Anfang 2020 im Krankenhaus und wurde überstürzt und ohne mich zu informieren ins Heim zurückverfrachtet. Und die ganze Etage, die wurde damals, das war eine geriatrische Reha, wurde ebenfalls geräumt. Man musste nämlich im Krankenhaus die Betten frei bekommen für Patienten, die nie kamen.
Ja, das sind einfach erschütternde Aussagen, die wir hier hören. Und man fragt sich, wie solche Seniorenanlagen, nicht Residenzen, sondern für sogar einkommensschwache Persönlichkeiten, dass die dann im Prinzip da mitspielen. Und da kann ich einfach nur als Motivation, als Unterstützung auch darin sehen, diese Entscheidungen zu fällen, ihre eigenen Bewohner rauszuschmeißen, indem da vielleicht mit Geld gelockt wird. Das könnte natürlich schon sein, dass die Gelder für die dort einziehenden Migranten, nicht Flüchtlinge, sondern Migranten, dass das die sie wahrscheinlich mehr Geld dann im Prinzip vom Staat bekommen und somit rechnet sich das Ganze auch. Also man kann immer davon ausgehen, Geld spielt hier eine große Rolle, die menschliche Tragödie keine.
Ja, es ist dramatisch. Wir müssen trotzdem jetzt in die nächste Thematik gehen, Andreas. Wir haben ja heute wieder ein straffes Programm dank deiner Zusammenarbeit. Da ist ja einiges auf den Tisch gekommen wieder. Und ich möchte ganz kurz mal zu dem Ölembargo kommen, das die Europäische Union gegen Russland ausgesprochen hat, verhängt hat, damit Russland gezielt geschwächt wird. So auf diese Weise hoffte man eben, die russischen Ölimporte zu stoppen. Aber wie aus einem Bericht des Wall Street Journal hervorgeht, geht es ganz anders und kommt eben doch wieder bei uns an, ähnlich wie mit dem Gas. Also zum Beispiel in Marokko ist der russische Dieselimport von knapp 600.000 Barrels, das sind also rund 160 Liter pro Fass, im Jahr 2021 auf ganze 2 Millionen allein im Januar gestiegen. Für Februar sollen weitere 1,2 Millionen hinzukommen. Und auch in Tunesien sieht der Anstieg der Ölproduktimporte aus Russland ähnlich aus. Das heißt, also verdreifacht seit 2021 and so on.
Ja, wir haben ein ziemliches Überangebot an Diesel. Eigentlich müssten die Preise massiv sinken. Wir sehen ja, dass einige Großschiffe wie Anfang 2020, da hatten wir das schon mal, die dann auf den Meeren herumtrieben und als schwimmende Diesellager oder Öllager dann fungierten. Aber nichts von dem kommt dann natürlich dann an in Deutschland zu diesen günstigen Kursen, sondern das geht dann in die Länder wie Indien, das geht in die Länder wie Afrika, die dann eben halt diese teuren Transportkosten erst runtertransportiert von Russland nach Afrika und dann wieder hochtransportiert von Afrika nach Europa, was ja direkt neben Russland liegt. Und diese ganzen Preise, die finden wir dann an den Tankstellen wieder.
Also bei den Experten schrillen die Alarmglocken, heißt es. Die Befürchtung, besagte Länder könnten die eigene Ölproduktion mit den russischen Importen vermischen, um so mehr Profit zu erhalten, lasse sich einfach schwer überprüfen. Und da meldet sich Andres Economo, der ist der Leiter der Ölforschung des Oxford Institutes for Energy Studies, der sagt wörtlich, selbst wenn man es regulieren möchte, wie will man das machen? Wenn eine Ladung zu 51% von Marokko stammt und zu 49% von Russland, wie würde man das beurteilen?
Ja, das haben wir ja bei der lettischen Mischung aus Indien auch gehabt. Da sind es wahrscheinlich sogar nur 5 oder 10%, die im Prinzip arabisches Öl waren. Und dann kommen da 90% russisches Öl drauf. Und das wird dann eben als arabisch umdeklariert. Und da die Araber zum Beispiel ja auch sehr verbunden sind mit den Russen, wie die Afrikaner übrigens auch, denke ich mal, dass der eine oder andere Beamte da bei der Deklarierung auch mal schlichtweg ein Auge zudrückt.
Und hier wird, das ist ein Artikel von D24 Live. Hier wird auch ein leitender Ölanalytiker bei Kepler zitiert. Der Mann heißt, ich sag's euch gleich, Viktor Katona. Und der sagt, die ganze Situation könnte das Ölembargo der EU nahezu nutzlos machen. Das russische Öl würde einfach über Umwege zu uns gelangen. Ein Nachweis für dieses offenbar unlautere Vorgehen der nordafrikanischen Staaten gibt es nicht. Stark dafür sprechen aber die Zahlen, denn die Mengen, die die Länder importieren, sind viel zu groß, um rein für den Eigenbedarf gebraucht zu werden.
Ja, und ich finde ganz besonders spannend ist auch, dass die Amerikaner, also die US-Administration, sich dagegen nicht wehrt und ein riesen Tohuwabohu macht und sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass ihr das Embargo umgeht. Nein, eins ist ja dabei entscheidend und das passt den US-Amerikanern natürlich super in den Kram. Die teuren Preise für diesen ganzen Aufwand des Irrsinns zahlen die Europäer und das dient natürlich der Vernichtung des europäischen Wirtschaftsstandortes. Und aus diesem Grunde hört man auch keine Kritik im Prinzip von den USA, weil wenn die USA sehen, dass das billige beispielsweise Gas aus Afrika oder aus Russland kommt, im Prinzip durch Pipelines oder in welcher Form auch immer, dann passt es Ihnen natürlich weniger, als wenn es das ganz teure ist. Denn da können Sie dann preislich gegen anstinken. Wir sehen, das ist ein rein kaufmännisches Modell, was da läuft.
Ja, und so wie das Öl sanktioniert wird und das Gas auch, so soll es auch schon bald keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. Das sagt nämlich Robert Habeck. Darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Denn da wird ja eine ganze Menge Ärger laut. Es gibt jetzt Shitstorms für Grüne nach Äußerung dieser Idee für das Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024. Es heißt, also die FDP meldet sich und sagt, Habeck überfordert die Bürger. Der Verband Haus und Grund erklärt die Pläne als praxisfern. In einer Mitteilung hieß es dazu, der Entwurf ist gespickt mit zahlreichen Pflichten und Detailvorgaben, ohne dass klar wird, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Und vielen Menschen scheint das alles aus der Seele zu sprechen, die wahrscheinlich selber diese Öl- und Gasheizungen haben. Denn in den Social-Media-Netzwerken ist ein ordentlicher Shitstorm losgegangen gegen Habeck und seine Grünen. Andreas, diese Diskussion flammt empor. Es geht ja wieder mal um die Klimaerwärmung. Es geht um den Umstieg auf ein angebliches klimafreundliches Heizen. Wie ist denn die Lage? Hast du dir das mal angesehen?
Ja, natürlich muss man sich ja ansehen. Und diese Diskussion ist aus meiner Sicht ein ziemliches Ablenkungsmanöver erst einmal. Denn es geht hier um einen Entwurf. Also nicht um ein Gesetz, aber man sieht hier den Trend in eine Richtung. Da gilt es dann ein bisschen genauer hinzusehen, nämlich...
Ja, ich will ganz kurz noch mal fragen, wenn du sagst, es geht ja nur um einen Entwurf, ist es denn nicht wichtig, den Anfängen zu wehren, also auch schon auch gegen einen solchen Entwurf auf die Barrikaden zu gehen?
Das wäre es schon, aber wir haben natürlich Erfahrungen. Denken wir an das Aus der Verbrennermotoren. Da hat man gewartet, bis das Gesetz durch war und hat dann geschrieben. Man hat im Vorfeld dieses ganze Theater medial gar nicht wahrgenommen. Wenn hier also dieses Theater medial dermaßen hochgepusht wird, dann gehe ich davon aus, hat das Ganze wiederum System. Aus diesem Grunde bin ich da eher kritisch. Also man sieht hier den Trend, der geht in eine Richtung aus meiner Sicht, nämlich das Wohneigentum so teuer zu machen, dass es sich selbst Gutverdienende einfach nicht mehr leisten können. Und darum geht es aus meiner Sicht. Diese ganzen Auflagen wie neue Heizungen oder teure Dämmvorschriften und so weiter sind da eine ziemlich deutliche Sprache. Dazu braucht man ja dieses sogenannte anthropogene Klimanarrativ. Und jetzt will Habeck also ab 2024 Öl- und Gasheizungen verbieten. Das geht aus diesem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums hervor. Demnach soll also ab dem kommenden Jahr sollen alle neuen Heizungen zu 65% aus erneuerbaren Energien die Wärme herstellen. Faktisch bedeutet das, dass die Pläne das Aus für Öl- und Gasheizungen eben halt mit sich bringen.
Und wie ist es jetzt bei den, also das gilt ja für neue Anlagen, wie ist es denn bei den bestehenden Heizungsanlagen? Müssen denn die auch zeitnah ausgewechselt werden und wer soll das bezahlen?
Naja, was sie wollen und was sie dann nachher machen, sind immer zweierlei. Notfalls wurstelt man die Gesetze eben um, da haben wir ja Erfahrung mit. Man hält sich ja einfach nicht mehr an Recht und Gesetz. Das ist ja das Problem, dass viele Menschen nicht mehr kalkulieren können. Also nach diesem Entwurf ist es so, dass im ersten Schritt nur neue Öl- und Gasheizungen untersagt werden sollen. Alte Heizungen sollen weiter noch maximal 30 Jahre laufen, bis 2045 steht da, aber die Frage ist, was kommt dann wirklich? Die Erfahrung zeigt, dass die Aussagen in den Gesetzen einfach willkürlich immer wieder geändert werden. Geht eine Öl- oder Gasheizung, eine bestehende, aber kaputt, dann sollen die Eigentümer 3 Jahre Zeit haben, um dann auf sogenannte erneuerbare Energien umzustellen. Dazu gehören dann Wärmepumpen, nach bisherigem Muster zumindest Solarthermieanlagen, Holz oder Pellets, wobei man die ja intern auch schon wieder eben halt als CO2-Schleudern bezeichnet, und Biomasse und Biogas. Naja, und die Fernwärme natürlich.
Also und ab 2025 sollen alle Heizungen mit dem Bürgerüberwachungssystem Smart Meter ausgestattet sein. Damit will man ganz offiziell den Verbrauch senken. Was sagst du denn dazu?
Naja, der Wahnsinn der Bevormundung der Menschen geht eben halt seinen Lauf. Mit Demokratie hat das alles überhaupt nichts zu tun, sondern das sind autokratische Diktate. Letztendlich dienen diese Smart Meter vor allem der Möglichkeit, den Bürgern bei Bedarf die Heizung zentral abzustellen. Grund findet man dafür immer und den kann die Politik dann irgendwie vorgeben. Und damit kann man die Menschen natürlich auch mürbe machen. Also wenn der Bürger nämlich dann friert oder es sogar soll, dann kann man auch viel schneller mal bestimmte Entscheidungen durchsetzen.
Für mich klingt das ja alles immer mehr nach Kontrolle und Überwachung. Kann das sein, dass so etwas das große Ziel hinter solchen Maßnahmen ist?
Ich denke mal, dass sich letztendlich die Bürger darüber klar werden müssen, dass man in Europa das Wohneigentum quasi, das Private, abschaffen will. Dass die Preise quasi einstürzen und letztlich überhaupt keiner mehr eine Immobilie haben will. Und wenn dann im Prinzip die großen Philanthropkapitalisten aus USA zum Beispiel, die Objekte dann billig abgreifen. Und dann rechne ich damit, dass man danach diese Auflagen wieder zurücknimmt. Und damit ist für diese Zielgruppe Ultrareiche, für die die Politik aus meiner Sicht tatsächlich arbeitet, wieder einmal eine absurde Rendite oder ein regelrechter Coup gelungen. Wir sollten erkennen, dass die Lobbyisten hinter den Kulissen die Politik gestalten. Und dafür hält man sich ja aus meiner Sicht auch eine gewisse politische Kaste. Ich meine, das klingt so nach wirklicher Verschwörung, aber wir sehen ja, wie man sie dann nach Davos zum Beispiel einlädt, wo sie dann neue Marschbefehle offenbar erhalten. Anders ist es für mich nicht erklärbar. Wir sehen ja immer nach einer solchen WEF-Sitzung kommen dann wieder ganz neue Dinge dann zustande, wie solche Gesetzesvorschläge. Und die Bürger sind dann die Leidtragenden. Denn wenn solche Gesetze dann rauskommen, dann werden intakte Infrastrukturen von bestehenden Heizungen zum Beispiel sogar verschrottet. Ob das umweltschonend ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber solange man diese Sichtweise pauschal als Verschwörungstheorie abtut, wie ich sie hier dargestellt habe, obwohl sie zum größten Teil immer wieder zur Realität werden, wird das System ihre Lemminge bzw. ihre Bürger weiter hinter das Licht führen.
Ja, ich danke dir für diese Ausführungen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man die Augen offen behält. Was gibt es hier an Veränderungen im Land? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich noch vorbereiten? Was kann ich noch tun, um aus solchen Schrauben und Zwangsmaßnahmen herauszukommen? Also aktiv kann man im Moment ja offenbar wenig tun, außer Andreas, dass man schreibt, dass man diese Institutionen, die Ministerien anschreibt, auch die Länder, auch die Kommunen, um deutlich zu machen, wir machen das nicht mit, dass der Druck mehr oder weniger weiter wächst.
Das ist genau der Punkt. Und zwar die Abgeordneten und alle, wie sie da sind, das ist wirklich wichtig. Die dort mürbe machen. Die meisten Menschen haben aufgegeben und sagen, ob ich da was schreibe oder nicht, es passiert sowieso nichts und haben aufgegeben. Und das ist falsch, weil es sind Menschen an den Rudern. Und je weniger man sie malträtiert mit der Unzufriedenheit, desto entspannter führen sie diese Nummer weiter durch. Und aus diesem Grund ist es ganz klar, immer wieder deutlich, übrigens nicht brutal, nicht mit Drohungen, nicht mit Beschimpfungen, sondern ehrlich und grausam, ganz klar die Situation auf
ehrlich
den Punkt.
Ehrlich und grausam?
Nee, ehrlich und nee. Ehrlich die grausame Situation der Realität quasi formulieren, um damit den Menschen ganz klar das Gefühl zu geben, ich hätte das verkürzt in einem Bruchstrich, das macht der Mathematiker ab und zu.
Ja, das fand ich sehr intelligent. Hätte nur vielleicht in den falschen Hals kommen können. Du weißt ja, wie schwierig das ist und gefährlich es werden kann. Am Beispiel Oliver Janich sieht man, wie schnell dann Angriffe kommen, weil unterstellt wird, man ruft auf zu grausamen Dingen. So, vielleicht noch etwas an dieser Stelle. Wir haben ja selber eine Menge Druck bekommen von den Medien. Das war Mitte 2020, als der Spiegel eine Geschichte, eine aberwitzige Geschichte über uns veröffentlicht hat, dass wir Menschen nach Kanada locken würden und so weiter. Wir sind dagegen anwaltlich vorgegangen. Das Ganze ist immer noch vor Gericht. Vielleicht das mal auch als Zwischenstand. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil es ein laufendes Verfahren ist. Da sind viele Hofberichterstatter aufgesprungen und haben noch weiter auf uns eingeprügelt. Und es war eine schwere Zeit für uns, zugegebenermaßen. Aber ihr, die ihr damals hier schon im Kanal wart, ihr habt eine ganze Menge für uns getan. Ihr habt die Medien angeschrieben. Ihr habt euch gemeldet. Ihr habt Druck gemacht. Und dieser Druck auch auf die Medien, das weiß ich aus internen Berichten und Informationen, denn wir sind ja doch verbunden mit einigen Leuten, die schweren Herzens und jeden Tag neu seufzend in die Redaktionsstuben marschieren. Wir wissen, dass diese Post von euch eben auch die Mainstreamer sehr genervt hat. Und jede einzelne Zuschrift, vor allem wenn sie souverän ist, das heißt höflich, sachlich und argumentativ, macht diese Leute mürbe. Und so ist es auch, wie Andreas gerade gesagt hat, mit den Abgeordneten, aber auch mit den Kommunen, mit den Gemeinden. Es ist wichtig, dass ihr das jetzt tut, was ihr tun könnt. Man kann auch noch geistigen Widerstand leisten. Darüber sprechen wir oft genug im Abendgebet. Aber hier geht es jetzt um ganz sachlich irdische Dinge.
Genau, und die Erfahrung hat es wirklich gezeigt. Und als wir damals diese Angriffe gehabt hatten, angeblich wäre ich ein Grundstückshändler. Ich habe übrigens noch nie als Grundstückshändler in meinem Leben gearbeitet. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und all diese, auch Edelmetallhändler bin ich mal gewesen, war ich auch nie. Das sind so alles diese komischen Dinge, die einen einfach dann wirklich dann, nachdenklich machen. So, und ich habe gemerkt, dass die Menschen, die an den Seminaren teilgenommen haben, dann eben halt auch ganz deutlich gesagt haben, was sie von diesen Meldungen halten. Und wie du gerade richtig sagtest, hat das eine absolute Wirkung bei den Menschen erreicht. Also bei diesen, ich sage mal, bei diesen Journalisten. Und da wurde auch dann relativ schnell dann zurückgezogen. Das sieht man dann auch im Prinzip an den Argumentationen, die dann plötzlich kommen, auch im Rahmen eines bestehenden Prozesses.
Ja, wir haben ja auch Unterlassungserklärungen bekommen von einigen Medien und so weiter. Also es ist schon das Recht erkennbar, auf welcher Seite.
Sie mussten uns Unterlassungserklärungen unterschreiben. Das ist wichtig. Nicht wir haben sie bekommen, die wir unterschreiben mussten, sondern sie dürfen bestimmte Fehlinformationen einfach nicht wiederholen. Ganz klar.
Ja, da hatte ich mich jetzt offenbar nicht ganz klar ausgedrückt. Ich danke dir dafür. Wir machen hier weiter. Wir wollten euch eigentlich nur darstellen, wie viel Macht ihr in Wirklichkeit habt. Aber bitte bleibt immer in den Gesetzen, werdet nie gewalttätig, auch nicht verbal, beschimpft niemanden, sondern bleibt friedlich. Wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, sollen wir die besten Beispiele sein. Dann kommen wir weiter. Okay, ich möchte nochmal kommen, Andreas, ganz kurz nur mit dir hier, auf ein Eklat beim G20-Treffen, wovon man eigentlich gar nicht so viel mitbekommen hat. Darüber berichtet Telepolis und da geht es darum, dass die Finanzminister sich, vor wenigen Tagen war das ja erst, nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnten. Und es geht darum, dass die Streitpunkte unterschiedliche Gewichtungen bekommen haben. Also der Krieg in der Ukraine hat ja die internationale Politik verändert und es ist auch nicht mehr von der Hand zu weisen, dass sich jetzt immer mehr entgegengesetzte Blöcke herausbilden. Und das Wirken dieser Blöcke, das macht die Arbeit von internationalen Organisationen immer schwieriger. Und das, was man vorher großmundig gesagt hat, dass man jetzt die globalen Probleme löst mit NGOs und so weiter, das funktioniert jetzt alles eben nicht mehr so sehr. In der indischen Stadt Bangalore, da hatten sich die Finanzminister getroffen letzte Woche. Das Treffen ist ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Der Grund wird genannt, war die Bewertung des Krieges in der Ukraine. In den westlichen Medien wurde sofort erklärt, Russland und China hätten die Verabschiedung des Kommuniqués blockiert. Die indische Regierung hingegen, die den G20-Vorsitz innehat, wollte den Krieg in der Ukraine aber nicht zum Hauptthema der Tagung machen. Und laut der Nachrichtenagentur Asian News International hat Premierminister Modi die Mitglieder des Treffens aufgefordert, ihre Diskussionen auf die weltweit schwächsten Bürger zu konzentrieren. Das heißt also, es ist ein richtiger Eklat gewesen, dass der Westen über die Ukraine sprechen wollte, über den Krieg und damit über weitere Verurteilungen Russlands, die anderen aber nicht. Und es heißt hier, dass das Treffen im Eklat endete, lag auch daran, dass die westlichen Staaten die Ukraine eben auf die Tagesordnung setzte, in den Mittelpunkt der Gespräche rückte und US-Finanzministerin Yellen gegenüber Reuters betont hatte, dass es absolut notwendig sei, Russland in einer Erklärung zu verurteilen. Und das machen die anderen nicht mit, Andreas. Das heißt, bei diesen großen, wichtigen internationalen Treffen gibt es nicht wie früher ja doch dann irgendwann eine gemeinsame Linie, sondern auch hier, wie schon bei den vorherigen Treffen, werden die Klüfte nun immer deutlicher zwischen, ja, ganz grob gesagt, West und Ost.
Also wenn Frau Yellen jetzt wirklich überrascht darüber ist, dass Indien zum Beispiel da nicht so mitspielt, dann muss man sie ja als so weltfremd ansehen, dass sie lieber bei einer Sternwarte arbeiten sollte, statt als amerikanische Repräsentantin aufzutreten. Das ist doch logisch. Diese Verbindung zwischen Russland und Indien war noch nie so fruchtbar wie im Augenblick. Und diese gesamten Zusammenarbeiten, alle partizipieren ja momentan von den günstigen Rohstoffpreisen, die Russland in die ganze Welt verschifft. Lediglich dieser kleine Bereich des sogenannten Westens, der 10% der Bevölkerung ausmacht, ich wiederhole das immer wieder, das sind diejenigen, die jetzt sagen, die ganze Welt steht gegen Russland. Das ist einfach nicht die Wahrheit und das sieht man an diesen Dingen.
Ja, und die russischen Vertreter haben natürlich auch ausgeteilt und haben gesagt, die Arbeit der G20-Runde werde vom Westen untergraben, indem eine gemeinsame Erklärung zur Ukraine durchgedrückt werden soll. Das russische Außenminister hat angegeben, wörtlich, wir bedauern, dass die Aktivitäten der G20 weiterhin durch das westliche Kollektiv destabilisiert und in einer antirussischen Art und Weise benutzt werden. Und Moskau warf den USA, der Europäischen Union und den G7-Staaten demnach vor, wörtlich, die Verabschiedung kollektiver Entscheidungen gestört zu haben, indem sie versucht hätten, ihr Diktat mit offensichtlicher Erpressung durchzusetzen. Und ihr Ziel sei es gewesen, ihre Interpretation des Ukraine-Konflikts in der gemeinsamen Erklärung durch Lobbyarbeit und Ultimaten durchzusetzen, so das russische Außenministerium. Und der Westen wird darin aufgefordert, seine destruktive Politik so schnell wie möglich aufzugeben und die objektiven Realitäten einer multipolaren Welt anzuerkennen.
Ja, die USA oder die US-Administration, so ist es richtig, es sind ja nicht die amerikanischen Bürger, die ja sowieso nicht dahinter stehen, unbedingt pauschal, was da in Washington fabriziert wird, sondern sich lieber Fox News und Tucker Carlson ansehen. Wir sehen ja, wie erfolgreich der ist. Und die USA müssen sich jetzt einfach neu orientieren und feststellen, dass sie mit ihrer regelbasierten Architektur dieser Welt, indem sie sogar das Weltrecht außer Acht setzen, oder außer Kraft setzen wollen, dass sie damit nicht mehr durchkommen. Diese Zeit der Weltpolizei ist vorbei. Und das ist sehr schmerzhaft offenbar für die Amerikaner.
Ja, es gab noch einen anderen Eklat zwischen China und den westlichen Staaten. Da kam es auch zum Streit. Denn am Rande des G20-Gipfels fand auch ein Treffen des Internationalen Währungsfonds mit der Weltbank, mit China, Indien, Saudi-Arabien und den G7-Staaten statt. Thema war die Umstrukturierung der Schulden armer Staaten. Und der IWF soll laut der Nachrichtenagentur AFP im Vorfeld des Treffens mitgeteilt haben, dass rund 15% der Länder mit niedrigem Einkommen in Schuldennot geraten seien und bei weiteren 45% ein hohes Risiko bestehe. Angesichts dessen forderten westliche Beamte, darunter Frau Yellen als US-Finanzministerin, Peking auf, bei seinen Krediten an verschuldete Länder, zum Beispiel wie Sambia oder Sri Lanka, Abstriche zu machen. China gilt ja als der größte bilaterale Gläubiger der Welt. Aber China möchte, dass auch sogenannte multilaterale Kreditgeber wie die Weltbank ihren Teil zur Entschuldung beiträgt. Die USA und andere Staaten haben diesen chinesischen Vorstoß allerdings abgelehnt. Und Peking sagt, ja, das ist nicht verwunderlich, weil die Weltbank ja als westlich kontrolliert gilt.
Naja, man sieht hier, es geht hier mehr oder weniger um Machtstrategien, indem man hier das Finanzsystem vorschiebt. Also die Weltbank und der IWF, die haben ja letztendlich mitgetragen, dass zum Beispiel Drittländern Kredite aufgedrückt wurde mit abenteuerlichen Zinsen, weil da gibt es eben halt keine Verbraucherschutzgesetze für Staaten, die über den Tisch gezogen werden und ihre gesamten Rohstoffe unter ihrer eigenen Erde dann als Sicherheit geliefert haben. Also diese sogenannten Enterlassungen von Schulden beispielsweise, das sieht immer so ein bisschen nach Humanität aus, hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sehen, dass hier auf diesem Wege mehr oder weniger strukturiert einfach nur die Macht geordnet wird. Das ist das Ganze auf Kosten der Menschen.
Und das ist es, was wir gerade erleben, eine neue Aufteilung der Macht in der Welt. Andere würden es eine neue Weltordnung nennen, wie Angela Merkel, die oft schon darüber gesprochen hat. Aber vielleicht hat man sich, wenn man über die neue Weltordnung in den vergangenen Jahren gesprochen hat, diese etwas anders vorgestellt, als sie in Wirklichkeit ist. Andreas, und nun gibt es diesen Ukraine-Krieg. Wir sehen, ob es Friedensveranstaltungen gibt, Protestaktionen, friedliche natürlich, wie in Berlin am vergangenen Wochenende. Alles steht heiß im Fokus. Viele Deutsche sagen, wir möchten Frieden haben. Also der größte Teil möchte Frieden haben. Das heißt, diese Friedensdemonstration hat sich für Frieden und nicht gegen irgendeine Partei oder ein Land ausgesprochen. Man spricht auch immer wieder darüber, dass Verhandlungen geführt werden sollen. Kluge, intelligente Denker sprechen davon, dass man sich eben doch an einen Tisch setzt und Step by Step vorarbeitet, wozu natürlich auch eine gewisse Kompromissfähigkeit gehört, all das. Und viele machen sich immer mehr Sorgen, weil Deutschland ja auch im Fadenkreuz sozusagen ist, wenn wir hören, dass 20.000 US-Soldaten nach Europa kommen. Viele von ihnen sind in Deutschland stationiert oder werden dort von dort aus dann auch verteilt und weitergesendet. Es ist ja keine angenehme, friedliche Atmosphäre derzeit.
Also man muss auch ganz klar sagen, dass der Frieden gar nicht gewollt werden kann. Ein Joe Biden beispielsweise, der Rüstungsindustrie für ein paar Jahre die Aufträge zusagt, das sind ja Zusagen staatlicher Aufträge, nämlich den Erwerb von Rüstungsgütern. Ansonsten ist gar kein Rüstungskonzern überhaupt bereit, Investitionen durchzuführen und Fabriken für neue Panzer oder sonstige Massenvernichtungswaffen auch zu produzieren. Das machen die ja gar nicht. Und wenn jetzt diese Zusagen von Biden an die Rüstungsindustrie in den USA gelaufen ist, ja, dann kann er nicht einfach sagen, jetzt hört der Krieg auf. Nochmal, der Krieg hat nicht die Aufgabe, gewonnen zu werden. Das war früher mal. Heute haben die Kriege nur eine Aufgabe, ganz lang zu sein und ganz teuer zu sein. Und es soll möglichst keiner gewinnen. Dieses Gewinnen, es ist dieses Opium, was man den Menschen dann in die Augen streut und sagt, wir haben Interesse für den einen oder den anderen. Es geht ausschließlich um ökonomische Interessen, in diesem Fall der Rüstungsindustrie.
Ja, danke. Da hast du recht und da hast du auch immer wieder recht. Wir wollen uns mal einem Essay zuwenden, der veröffentlicht worden ist, unter anderem bei der Epoch Times. Und geschrieben hat diesen Essay ein französischer Anthropologe, Demograf und Historiker. Viele kennen diesen Namen, Immanuel Todd. Als Autor hat er vor allem zu Fragen Stellung genommen und vieles publiziert, was Bevölkerungsentwicklung, was Familienstrukturen in international vergleichender und historischer Perspektive angeht. Und in einem brisanten Interview, ich verbessere mich, es ist nicht die Epoch Times gewesen, sondern die Schweizer Weltwoche, da hat er kürzlich dramatisch wirkende Zusammenhänge auf den Tisch gepackt. Und er interpretiert in diesem Gespräch das aktuelle Kriegsgeschehen in Europa und kommt zu einer besonderen Sichtweise. Also nochmal, ich verbessere, es war kein Essay in der Epoch Times, da habe ich ein anderes gerade im Kopf gehabt, sondern dies war ein Interview bei der Weltwoche in der Schweiz. Und Immanuel Todt spricht bei diesem aktuellen Kriegsgeschehen in Europa ganz explizit über Deutschland. Und er sagt, es geht in diesem Krieg um Deutschland. Außerdem sieht er die Vereinigten Staaten von Amerika im Niedergang. Entscheidend ist aber seine Meinung, dass die Deutschen zur Zielscheibe der US-Administration geworden sind. Und es ist auch bemerkenswert, dass es in diesem Zusammenhang, in diesem Kriegszusammenhang, wir sprechen ja auch immer wieder davon, Russland weit besser geht, als es in den westlichen Hofberichterstattungsmedien kolportiert wird. Und diese gesamte Informationsgemengelage, die für uns nicht wirklich neu ist, die haben wir ja auch oft im Rahmen der geostrategischen Themen erarbeitet als ähnliche Theorien auch. Andreas, dieser Immanuel Todt, dieser Historiker unter anderem, der hat jetzt Butter bei die Fische getan. Du hast dir dieses Interview näher angeguckt und hast natürlich viele Zusammenhänge dazu auch neu nochmal recherchiert. Das Ganze hier sozusagen auch in einen Guss gepackt, denn vieles, worüber wir schon gesprochen haben, passt hier definitiv in die These von Immanuel Popp. Lass uns doch mal die Perspektive von ihm ein bisschen sortieren.
Ja, also ich war ehrlich gesagt völlig überrascht über diese klaren Aussagen, die ich wirklich bemerkenswert finde. Also Todt sagte zum Beispiel ganz klar, dass der Westen die Russen völlig unterschätzt haben und das westliche intellektuelle Defizit als erschreckend empfindet. Also er spricht von einem intellektuellen Defizit des Westens. Also es sind natürlich schon Begrifflichkeiten. Und jetzt kommt dann erstmal ein Rundumschlag im Rahmen der jüngeren Geschichte. Und da kommt die USA nicht besonders gut weg. So haben sie sich ja zurückgezogen aus Afghanistan und aus dem Irak, konnten auch den Aufstieg des Irans nicht verhindern, genauso wenig wie jenen von Chinas. Ja, und die Saudis nehmen die USA ebenfalls nicht mehr ernst. Es sind also viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen in den USA. Es ist also eine richtige Bankrotterklärung. In Amerika steigt zum Beispiel die Sterblichkeit, die Lebenserwartung sinkt. Aber alle Zeitungen schreiben mehr oder weniger unisono, der Westen ist normal und Putin ist geisteskrank. Also die Russen sind blutrünstige Monster. Und Todt sagt, dass dieses irrationale Verhalten des Westens für ihn ein einziges Rätsel ist. Das sind schon klare Worte. Er macht es an den vielen absurden westlichen Medienartikeln fest, die er gelesen hat und die er dann bewertet. Und demnach schießen die Russen auf Gefängnisse, zum Beispiel in der Ukraine, die sie selbst besetzt haben. Oder dass sie zum Beispiel Atomkraftwerke beschießen, die sie vor Ort selbst kontrollieren. Oder dass sie Pipelines in die Luft jagen, die sie selber gebaut haben.
Naja, wen sieht er denn als Verantwortliche für den Terroranschlag gegen Europa, auch gegen Deutschland, durch die Sabotage von Nord Stream?
Da benennt er ganz klar die Amerikaner. Und aus seiner Sicht ist das auch ein offenbar ganz typisches US-Muster der Kriegsführung. Und er findet es völlig überflüssig, hier überhaupt noch Fragen zu stellen. Das finde ich schon sehr spannend, wie locker er darüber weggeht. Wichtig dagegen ist für ihn die Frage, wie kann eine Gesellschaft überhaupt glauben, dass es die Russen gewesen sein könnten? Also wir haben es hier mit einer Umkehr der Möglichkeiten der Realität zu tun. So sieht es Todt.
Ehrlich gesagt, so viel höre ich gar nicht mehr darüber, dass es Russland war. Ich glaube, man traut sich das inzwischen gar nicht mehr zu behaupten angesichts dieser Situation jetzt. Aber es war lange da. Ja, es war lange da, das stimmt schon. Ja, also, Deutschland ist laut Emmanuel Todt ein Land, das sich vom Krieg losgesagt hat, sagt er. Ein Land praktisch ohne Armee. Ein Land, das so wenig Kinder zeugt, dass seine hauptsächlichste Sorge darin besteht, ausländische Arbeitskräfte für die Erhaltung seiner Industrie ins Land zu holen. Todt zieht hier jetzt den Vergleich zu Japan, das sich in einer vergleichbaren Lage befindet. Und neben dem ähnlichen US-Einfluss seit dem Zweiten Weltkrieg hat ja auch Japan ein großes demografisches Problem, also es fehlen die Kinder. Aber Japan hat sich anders entschieden. Japan will keine Einwanderer. Japan will Japan bleiben. Und dafür war es bereit, viel Macht zu verlieren und seine Industrie nach China auszulagern. Deutschland dagegen hat bis jetzt seine Industrie aufrechterhalten und interessierte sich praktisch nur für die Wirtschaft. Die Logik Deutschlands war klar, Russland liefert Gas und somit ergänzen sich diese Staaten, Nachbarstaaten.
Ja, und das war die Naivität im Prinzip der Deutschen, die er hier reinbringt, dass Deutschland sich komplett auf die Industrie fokussiert hat und gesagt hat, okay, super Symbiose, Russland liefert die Rohstoffe und Deutschland produziert. Ja. Und aus dieser rationalen Überlegung heraus entstand ja auch das Projekt Nord Stream. Es ging wohl auch darum, die von der Ukraine und Polen erhobenen Abgaben zu umgehen. Denn bis dato sind ja immer über Ukraine oder über die Polen-Pipelines ist das Gas und das Öl transportiert worden. Und da musste Deutschland natürlich auch eine Transitgebühr für zahlen. Und mit den Gas-Pipelines konnte man nun direkt an das Gas kommen, weil die ja durch die Ostsee gelaufen sind und die gehört ja niemandem. Die Tragödie der Deutschen bestand allerdings darin, dass sie glaubten, dass die USA ihre Freunde wären und Deutschland beschützen würde. So sieht Todt das. Und Todt führt hier den ehemaligen extremistisch aus mich wirkenden, meiner Sicht extremistisch wirkenden US-Sicherheitsberater Brzezinski an. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat er Eurasien als neues großes Schachbrett der Weltpolitik bezeichnet. Das dürfen wir nie vergessen. Und auf diesem Schachbrett muss Amerika seine Vorherrschaft verteidigen. Das ist die sogenannte Brzezinski-Doktrin. Also die Annäherung von Russland und China verhindern, also quasi auch mit Deutschland.
Ganz interessant, diese Zusammenhänge. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Finanzkrise von 2008 an, die ja deutlich gemacht hat, dass Deutschland mit der Wiedervereinigung tatsächlich mehr oder weniger zur führenden Macht in Europa geworden ist und damit auch immer mehr ein ökonomischer Rivale der USA zu werden drohte. Und jetzt ließ Berlin auch noch seine Bereitschaft erkennen, sich mit den Russen einzulassen bzw. weiterzumachen. Der Kampf gegen diese Annäherung wurde zu einer Priorität der amerikanischen Strategie, sagt Todt. Und dass sie das Gasabkommen torpedieren wollten, ja, das hatten die USA eigentlich immer deutlich gesagt.
Ja, so ist es auch. Und laut Emmanuel Todt war der Ausbau der NATO in Osteuropa somit gar nicht in erster Linie gegen Russland gerichtet, sondern festhalten gegen Deutschland. Deutschland, das seine Sicherheit Amerika anvertraut hatte, wurde also quasi damit zur Zielscheibe der Amerikaner.
Das erinnert mich wieder an den Begriff Schlafwandler, denn ich finde diesen Satz, der geht bei mir gerade richtig rein. Deutschland hat seine Sicherheit Amerika anvertraut. Und es gibt ja Menschen, die blind vertrauen. Es gibt diese Eigenschaft des blinden Vertrauens, alleine vielleicht aus irgendeinem merkwürdigen Harmoniestreben. Auf jeden Fall. Lass uns noch mal kommen zum Kriegseintritt Russlands in den bis dahin ukrainischen Bürgerkrieg. Emmanuel Todt behauptet, dass der Westen Russland provoziert hat. Er benennt den amerikanischen Politologen John Mearsheimer, der festgehalten hatte, dass die Zusammenarbeit der Briten und Amerikaner mit dem Militär die Ukraine faktisch zum NATO-Mitglied gemacht hatte. Die Ukraine wurde aufgerüstet, um Russland anzugreifen. Dass die aufgerüstet werden sollten in den Jahren zwischen 2014 beziehungsweise also bis 2022, daraus haben ja auch führende Politiker wie Merkel, Hollande oder Boris Johnson oder auch Herr Zelensky keinen Hehl gemacht. Und Todd nennt Putins Angriff eine defensive Invasion. Er hatte diese Reaktion angekündigt. Er hatte mit Krieg gedroht, der Herr Putin. Wohlgemerkt, das sind jetzt hier die Aussagen des renommierten Historikers Immanuel Todd.
Ja, und das ist schon sehr spannend, dass er das sagt, dass Russland gar nicht jetzt angegriffen hat, sondern sich zurzeit verteidigt. Denn eine defensive Invasion ist eine Verteidigungsmaßnahme. Gehen wir aber mal weiter. Nun ist Russlands Wirtschaft aber nicht zusammengebrochen, wie man vorhatte, durch die Sanktionen zum Beispiel. Und keiner kann es richtig erklären aus dem Westen. Stattdessen aber kam es zu einer Spaltung Europas. Wobei die EU ja als Lobbyinteressenvereinigung, wie ich es immer sage, daran kräftig mitgewirkt hat. Das heutige Bild, das beschreibt der Todd ungefähr so. Die Polen und die Ukrainer beschimpfen und beleidigen mehr oder weniger permanent die Deutschen. Besonders enttäuschend ist das übrigens, wenn man realisiert, dass die Polen zu den reinen Nutznießern der EU gehören, also zu den größten Nettoempfängerländern, während Deutschland der mit großem Abstand größte Nettoeinzahler ist. Also Geld permanent von Deutschland nach Polen fließt. Das wird dabei einfach außer Acht gelassen. Hier sind also offenbar ideologische Dinge im Hintergrund. Wenn wir diese Zusammenhänge erkennen und dabei berücksichtigen, dass die EU letztlich eine von amerikanischen NGOs beeinflusste Organisation ist, so sehe ich das zumindest, die sich selbst dann als staatliches Parlament bezeichnet, das sehe ich nicht, dann wird klar, wie eine konzertierte bzw. orchestrierte hybride Kriegsführung gegen Deutschland aufgebaut wurde.
Ja, ist interessant. Also der Historiker sieht es so, dass die US-Macht vorgegeben hat, Deutschland zu beschützen, stattdessen aber nichts unversucht gelassen hatte, die vorherrschende Stellung Deutschlands in Europa zu zerschlagen. Er sagt wörtlich in dem Interview mit der Weltwoche, die Deutschen wollten nicht in den Krieg. Scholz, der mir ein sehr vernünftiger Mensch zu sein scheint, wurde kritisiert, weil er sich nicht engagieren wollte. Krieg ist grauenhaft, scheußlich, ekelhaft, schrecklich. Die Deutschen wissen nur zu genau, dass Nord Stream von den Amerikanern zerstört wurde. Durch eine gemeinsame militärische Aktion der Amerikaner, Briten und Polen macht Todd jetzt hier verantwortlich diese Länder. Und er sagt weiter, gegen Deutschland. Aber sie können es nicht sagen. In Tat und Wahrheit sind die Deutschen von den Amerikanern angegriffen worden. Man wollte sie vom russischen Gas abkoppeln. Immerhin, Deutschland hat nicht völlig kapituliert. Scholz reiste nach Peking. Deutschland verweigert den Amerikanern die Abnabelung von China. Das ist das Zitat Ende.
Ja, also Todd hält hier offenbar das Zusammenführen der chinesischen und deutschen Wirtschaft für vernünftig. Und er sieht da auch eine ganz klare Stringenz, die da hinter den Kulissen abläuft. Und weil China langfristig ein Verbündeter der Russen bleiben wird, dann bedeutet das natürlich auch, dass Deutschland nicht vollständig im westlichen Lager aufgeht. Also Deutschland wird ja immer mit als der Westen bezeichnet, aber das ist ja auch erst in der Neuzeit. Vor 100 Jahren hätte man Deutschland oder Europa niemals dem Westen zugeordnet. Also zusammenfassend wird hier auch unsere immer wieder geäußerte Vermutung bestätigt, dass es in diesem laufenden Prozess, den wir hier gerade erleben, um Interessen geht, ja zu deren Durchsetzung schon immer Kriege geführt worden. Es geht um Gas, es geht um Machtansprüche und es geht um Territorien. Und den Preis für diese Strategien bezahlen zurzeit viele Ukrainer und auch Russen mit ihrem Leben.
Wenn man sich das alles vorstellt, wenn man ein bisschen wirklich höher steigt wie der Adler, um das Gesamtbild zu sehen, dann ist das nicht so sehr angenehm. Du hast beim letzten Podcast gesagt, dass sich die Stadt Donetsk nur ca. 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt befindet. Und diese Distanz ist das eine, aber die Distanz zu Washington, die beträgt 8.400 Kilometer. Der Krieg spielt sich an der Grenze Russlands ab. Und Todd spricht hier von einem defensiven Krieg, also einem Verteidigungskrieg der Russen.
Ja, und dabei stellt er die Existenzberechtigung der Ukraine selbst überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, die Bevölkerung von der Struktur ordnet er eben als Anthropologe auch eher den Europäern als zum Beispiel den entfernten Russen im Osten zu. Russland verlangte Garantien für seine Sicherheit, das sagt Todd ganz klar. Und es forderte für die russischen Bevölkerungen im Donbass und auf der Krim, die nun wirklich russisch sind, so wie er schreibt, ein Leben, das ihre kulturelle Autonomie respektiert. Todd sagt, dieser Krieg hätte nie ausbrechen dürfen, wie alle Kriege. Und die finale Prognose zu dieser ganzen Gemengelage mit dem Krieg dort in der Ukraine sieht er folgendermaßen, nämlich, dass der Westen seine Werte verloren hat und sich in einer Spirale der Selbstzerstörung befindet. Und Europa gerät gerade wieder unter die amerikanische Herrschaft. Und wegen seiner schwachen Demografie wird übrigens nicht China die Welt beherrschen, sondern Indien zur Supermacht aufsteigen. Wir dürfen nicht vergessen, durch die Ein-Kind-Politik in China, das kommt jetzt langsam zum Tragen, haben die auch ein demografisches Problem. Und zu Russland sagt er, dass Russland im Begriff ist, sich als kulturell konservative und in technischer Sicht fortschrittliche Großmacht ganz neu zu bestimmen.
Ja, es ist ein historisches Interview, das kann man sagen, was die Kollegen der Weltwoche dort abgeliefert haben. Wir haben das hier ein bisschen für euch durchgearbeitet, weil es hinter der Bezahlschranke ist. Also die wenigsten von euch können das lesen. Deswegen macht Andreas sich auch oft die Arbeit, gerade bei solchen Artikeln, dass die ein bisschen näher erläutert werden hier. Dafür ist der Podcast eben auch gut. Und du hast gerade gesagt, Indien ist so der Spot der Zukunft, mehr oder weniger. Olaf Scholz war ja gerade in Indien bei Herrn Modi in Neu-Delhi. Und damit sind wir schon wieder bei der nächsten Thematik. Er hatte ja auch eine hochrangig besetzte Wirtschaftsdelegation dabei. Da war der Siemens-Chef, Herr Busch, der SAP-Boss Klein und auch Tobias Mayer gehört dazu. Der wird demnächst Postchef sein. Und die sind alle mitgereist, weil Scholz natürlich Boden gut machen will, der weiß, er weiß, wo die Macht liegt. Und Indiens Premier Modi ist ein schwieriger Partner, denn er pflegt weiterhin ausgesprochen gute Kontakte zu Russland. Und wir erinnern uns, bei den Vereinten Nationen, als abgestimmt wurde, da hat die Modi-Regierung den Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt, sondern sich als so riesengroßes Land mit wie viel? 1,4 Milliarden Menschen enthalten. Und er hat auch zum Ausdruck gebracht, dass er die Sanktionen des Westens gegen Moskau für falsch hält. Und Indien, das sollte man vielleicht auch wissen, verhandelt aktuell über den Kauf von 6 U-Booten für knapp 5 Milliarden Euro. Das ist ein Geschäft, das sich der deutsche Konzern ThyssenKrupp gern an Land ziehen würde. Und deswegen ist auch die Chefin von ThyssenKrupp, Martina Merz, dabei gewesen bei dieser Wirtschaftsdelegation. Und der Deal sollte vorangetrieben werden, aber es heißt, der Abschluss wird noch dauern, zumal Indien darauf besteht, dass die U-Boote im eigenen Land gebaut werden sollen.
Naja, die sehen schon mittlerweile auch die Zukunft ganz anders, die Inder. Und das müssen die westliche Welt muss das jetzt immer deutlicher erkennen. Denn die Inder, wenn dieser tatsächlich zur Weltmacht aufsteigen, alleine aufgrund der demografischen Entwicklung von China, wobei ich das nicht glaube, dass es diese bipolare Welt dann wird, USA und Indien, sondern eine multipolare Welt. Und da werden dann die BRICS-Staaten eine große Rolle spielen. Und gerade was Iran, Indien, China, Russland, die liegen alle ziemlich beieinander. Und das ist das, was jetzt USA feststellen muss. Das wird sehr bitter werden. Und wenn man das, was wir gerade besprochen hatten über Emmanuel Todd, der ja ein anerkannter, renommierter Historiker aus dem Westen ist, der da solche Dinge dann in die Prognose reinbringt, dass die USA sich im Niedergang befindet und der Krieg gegen Deutschland läuft und gar nicht gegen die Ukraine, sondern das Ganze mehr oder weniger Ablenkungsmechanismen sind, die wir da interpretieren müssen, dann sind diese ganzen Berichte natürlich auch ganz anders zu bewerten.
Es gab noch einen anderen demografischen Experten aus Frankreich, der hieß, ich glaube, mit Vornamen François Dumont. Und der hatte ein wirklich auch sehr interessantes Buch in den 80er Jahren, glaube ich, veröffentlicht über den Niedergang Europas durch die defizitären Geburtenraten. Und da ist er ja hier mit Todd in einem Boot, denn das ist ja eigentlich so der Hauptkernpunkt von Immanuel Todd, dass er auch schon lange darüber schreibt, wie gefährlich die Situation wird für die europäischen Länder, für nahezu alle westlichen Länder, die ja einen Geburtenrückgang par excellence verzeichnen müssen und, ja, wie es heißt, eben alleine angeblich ohne ausländische Fachkräfte nicht mehr weiterkommen.
Na, ich sehe das ein bisschen differenziert. Wir müssen einfach sehen, hätten wir ein Rechtssystem, ein Völkerrecht, welches von allen anerkannt werden würde, wie zum Beispiel die Amerikaner es in der Monroe-Doktrin damals gesagt haben, jedes noch so schwache oder kleine Land muss ein Recht auf eine Eigenverantwortung haben, auf eine Souveränität, dann würde zum Beispiel eine demografische Entwicklung, die weniger wird, überhaupt keine große Wirkung haben, weil dann die Wirtschaft auf regionaler Ebene durchaus auch klarkommen könnte. Wir haben aber die Situation, dass Wirtschaft, Rüstung und eben halt die Rechtslosigkeit, indem man internationales Recht in irgendeine regelbasierte Ordnung von den Mächtigen, also aus der Macht strukturiert im Prinzip, in die Wege leitet, dass deshalb man tatsächlich immer auf dieses Wachstum angewiesen ist und das auch bei der demografischen Entwicklung.
Dankeschön, Herr Popp. Danke.
Danke.
Ja, das ist ein Insider, den könnt ihr nicht kennen. Danke, Herr Schilling. Das ist, weil wir doch immer wieder auch mal, wenn wir ausspannen wollen, Adelheid und ihre Mörder gucken. Diese echt schon ziemlich ältere Serie.
Ja, Evelyn Hamann, die macht das wirklich ganz wunderbar. Und dann können wir abends einfach mal schmunzeln und lächeln, wenn wir auf YouTube Adelheid und ihre Mörder sehen.
Also man kann es nur empfehlen, wenn ihr einfach mal abschalten wollt. Das ist eine Serie, ich weiß nicht, wie viele 100 Folgen da gedreht wurden. Dafür hat sich dann ehrlich gesagt der Rundfunkbeitrag gelohnt, aber der war damals in den 80er, 90er Jahren, war er ja noch keine Zwangsabgabe. Aber da war das Geld, glaube ich, gut investiert, denn das braucht der Mensch auch mal. Und diese Charaktere, die ja bei jeder Folge da zu sehen sind, zu beobachten sind, die sind so klar definiert, dass man sich einfach nur wegschmeißen kann.
Das ist definitiv der Fall. Das sind Charakterköpfe. Aber dass man damals die Rundfunkgebühr bezahlt hat, das war auch in Ordnung. Damals gab es auch noch Journalisten in den Nachrichtenredaktionen. Da wurde noch kritisch und objektiv versucht zu berichten.
Wirklich?
Das gab es mal, ja.
Bist du sicher?
Ja, zumindest relativ sicher. Also ich meine, es gab zwar den Rundfunkstaatsvertrag schon, aber trotzdem hat man immer noch versucht, heute versucht man es ja gar nicht mehr, sondern man ist ja mehr oder weniger tendenziös wie so eine Art Werbeagentur für die Regierung. Und dafür dann Geld zu bezahlen als Zwang, das finde ich schon doof.
Ja, da sind wir uns auch einig, Andreas. Wir sind aber heute noch nicht fertig mit der Sendung, auch wenn du da schon wieder wie frisch gebügelt sitzt und eigentlich weiter willst. Aber wir haben noch hier ein bisschen was im Plan. Und zwar ist beim Fokus eine Kolumne veröffentlicht worden von dem Autor Robert Halfer. Und der titelt seine Kolumne folgendermaßen: Deutschland muss dringend an einem Plan B zum wirtschaftlichen Überleben arbeiten. Also ihr seht, das Thema ist für uns heute noch nicht vorbei. Und er schreibt, China war für Deutschlands Wirtschaft lange das, was für die Made der Speck ist. Doch da sich die Kalorienzufuhr aus China auch aus geopolitischen Gründen immer mehr reduziert, wird uns die extreme Abhängigkeit vom chinesischen Schlaraffenland erst bewusst. Also wir waren von Russland abhängig, wir sind jetzt von den USA abhängig und aber von China dementsprechend auch, Andreas, eigentlich keine gute Position. Für alternative Ernährungsquellen steht Amerika leider nicht mehr zur Verfügung, schreibt Herr Halfer. In Deutschland droht wirtschaftlich Schmalhans zum neuen Küchenmeister zu werden.
Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Deutschland und China trotz alledem zusammenbleiben und auch Deutschland und Russland zusammenkommen wieder hoffentlich, weil es Nachbarn sind und sie aufeinander angewiesen sind. Wir haben eine Jahrzehnte- oder jahrhundertelange aufgebaute Globalisierung. Und diese Globalisierung ist im Rahmen der Infrastruktur vorhanden. Und auf dieser Basis müssen wir, selbst wenn wir wieder in die Regionalisierung und in die Autarkie der einzelnen nationalen Länder zurückkommen wollen, das wäre zum Beispiel ein Plan B, dann braucht es eine Übergangsphase. In unserem Plan B von der Wissensmanufaktur haben wir das Ganze schon vor Jahrzehnten beschrieben.
Eigentlich vor 100 Jahren schon, ne?
Ungefähr 100 Jahre,
ja. Also, hier heißt es weiter, man muss sich wirtschaftspolitisch gar nicht mehr anstrengen oder musste man nicht mehr in der Vergangenheit. Es lief bis 2019 wie am Schnürchen, eigentlich. Aber plötzlich führten in China Corona-bedingte harte Wirtschaftsschließungen Deutschland vor Augen, dass unreflektiertes Outsourcing und blindes Vertrauen auf das Schlaraffenland gefährliche Schattenseiten hat. Die China-Chance birgt eben auch ein gewaltiges China-Klumpenrisiko. Und die Speisekarte aus China, so schreibt er, wird kleiner, die Bevölkerung schrumpft, was die traumhaften BIP-Zuwächse von einst 8 bis Richtung 10 kleiner, nämlich Richtung 4% drückende.
Ja, alles, was hier beschrieben steht, ist zwar in sich logisch in der Bewertung, aber in der Ursachenforschung müsste man hier in diesem Fall natürlich das Geldsystem zugrunde legen. Warum sind diese Entwicklungen eigentlich so? Warum sind diese Abhängigkeiten? Warum gibt es diese Klumpenrisiken und so weiter? Und das ergibt sich ausschließlich aus dem Geldsystem und dieser Umverteilung von fleißig nach reich. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema, diese Hintergründe mitzuverstehen und nicht nur auf der physisch-ökonomischen Seite, also auf die tatsächliche händelnde Wirtschaft zu verweisen, sondern diese gesamten Strukturen zu erkennen. Das ist übrigens der Grund, warum ich in unserem Kongress darauf eingehen werde, sehr konkret, weil daraus man auch ableiten kann, wie man sein Vermögen entsprechend sichert. Denn das ist durch diese Entwicklungen dramatisch gefährdet für jeden einzelnen Bürger. Und deshalb habe ich in unserem Online-Kongress, der jetzt im März stattfindet, einen 7-Punkte-Plan, wo jeder Einzelne sich vorbereiten kann und vor allem, wie er sich vorbereiten kann, um durch diese Phase durchzukommen. Denn es läuft ja auf einen Kollaps hinaus und dann kommt der Wiederaufbau. Und dann ist es gut, wenn man noch was hat.
Ja, und ich möchte im Rahmen des Kongresses vielleicht auch noch mal euch sagen, das Ganze geht noch bis nicht jetzt kommendes, sondern das darauffolgende Wochenende und dann findet er statt. Danach kann man leider auch nicht mehr dazustoßen, aber diejenigen, die eben dabei sind beim Kongress, die haben dann für ein Jahr die Möglichkeit, von mir aus jeden Tag die Beiträge anzuschauen. Und wir haben wirklich, wir sitzen hier jetzt oft in Team-Meetings zusammen, um eben alles zu finalisieren. Es ist wirklich eine große, große Freude, diese wertvollen Referenten erleben zu dürfen. Ich hatte ein ausführlicheres Vorgespräch ja auch mit Gerhard Wisniewski und es wird auch eine große Freude werden.
Ja, es macht wirklich Freude und wir freuen uns natürlich alle, dass wir auf dieser Ebene nochmal mit großen Mengen von Menschen, von euch auch zusammenkommen, weil wir dann eben halt das Gefühl auch haben, es ist natürlich viel schöner, in einer Live-Veranstaltung miteinander verbunden zu sein. Das ist ja heute kaum noch möglich, aber mit dieser Form haben wir, glaube ich, einen Weg gefunden, wo wir dann eben halt auch zusammenrücken. Und mit diesem großen Weitwinkel von Wisniewski beispielsweise über alle möglichen Leute wie Dieter Bröers und eben halt auch die ökonomischen Zusammenhänge, den Hilfestellungen, der gesamten gesundheitlichen Darstellung und das Ganze als ein Gesamtes auch zu erkennen, das macht wirklich Freude. Und wir freuen uns natürlich auch über die Anmeldung und auch über die vielen, die noch kommen werden und vor allem, dass wir da gemeinsam diese wunderbaren Tage dann erleben werden.
Es heißt stabil durch den Wandel konkret und konkret geht es einfach darum, nicht die Themen, wie wir das hier in unserem Podcast regelmäßig tun, von allen Seiten bis ins Einzelne zu beleuchten. Das tun wir zwar schon auch, aber der Fokus liegt eben auch auf Lösungen. Und es gibt, und das ist das Spannende auch bei den verschiedenen Referenten, jeder hat, was seine eigene Expertise angeht, seine eigenen Themen auch angeht, hat Lösungsvorschläge, die auch für uns zum Teil neu gewesen sind und wo wir sagen, Mensch, so könnte man es auch machen. Oder von der Seite könnte man das Pferd eben auch aufzäumen. Und ja, wie gesagt, also auch große Autoren, Miriam Muhm, die über die Krake von Davos schreibt, oder Raimund Unger mit der Heldenreise des Bürgers. Dies Buch hat es mir auch besonders angetan, übrigens auch der Raimund Unger, weil er auf eine künstlerisch sensible Weise einerseits und eine ganz klare analytische Denkweise auf der anderen Seite an die Themen herangeht und uns einen sehr guten Leitfaden gibt, wie wir in uns, und da geht es nicht um Spirituelles vornehmlich, sondern ganz sachlich auch, innerlich erstarken können.
Und keine Untergangsvision, sondern das Gegenteil. Was mir so gefallen hat an den Vorgesprächen, deshalb freue ich mich wirklich sehr darauf, das ist eben halt auch diese heitere Aussicht, diese fröhliche Aussicht, auch dieses Lachen, diese Kurzweiligkeit, die man schon erkennt bei diesen Gesprächspartnern. Also das macht große Freude und so viel Werbung müsst ihr uns einfach zugestehen. Wir freuen uns einfach darauf, dass ihr dann dabei seid.
Ja, ist ja ehrlich gesagt auch eine Menge Arbeit, die wir damit haben, aber die machen wir uns extrem gerne, weil wir selber sehr delighted sind, wenn wir diese vielen tollen Referenten sprechen dürfen, online treffen dürfen, uns miteinander unterhalten und selber auch ordentlich dazulernen können. Ihr Lieben, das war's für heute. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Nichts ist so schwer, dass wir es nicht tragen können. Das ist ein Leitsatz aus dem Himmel. Bleibt stabil, bleibt in der inneren Balance. Und heute gibt es wieder ein Abendgebet.
Ja, und vorher nochmal den Knopf der Kaffeemaschine drücken. In diesem Sinne alles Liebe.
Hätte jetzt keiner erwartet.
Bitte?
Das hätte keiner erwartet.
Man hört es gleich. Ich drück schon. Jetzt.
Kommt aber nichts.
Mir gleich. Du musst erst warm werden.